Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Verlumpete Weiber und Trögler, die Kinder anfixen. Verbale Fehltritte gehören bei der Stadt Luzerner SVP zum politischen Ton. Nicht erst seit dieser Woche. Der Papi gegen die Paparazzi. Oder wie der Roger Federer sein junges Familienglück 3 Wochen lang vor Kameralinsen versteckt hat. Aus Rotbühl wird Ropel. Warum im Thurgau die Bevölkerung wegen neuen Namen für Wälder und Weiler auf Barrikaden steigt. Das alles in der nächsten Viertelstunde. Am Mikrofon ist Miriam Breu. Vogelscheuchinnen und unpflegte Emanzen, Weiber wie aus einem Gruselkabinett. Der Rundumschlag gegen Frauen, den der Stadtluzerner SVP-Präsident René Kuhn auf seiner Webseite publiziert hat, hat weitum Protest ausgelöst. Diese Woche hat er darum alle seine politischen Ämter abgegeben. Es ist aber nicht das erste Mal, wo die Stadtluzerner SVP mit verbalen Entgleisungen auffällt. Und ab seinen Stadtluzerner Kollegen kommt auch der Präsident der SVP vom Kanton Luzern ins Grübeln, Miriam Eisner.
Der Josef Kunz, Bauer und Nationalrat, sitzt im Garten vor seinem Hof im luzernischen Grosswangen und schüttelt den Kopf.
Wie jetzt der René Kuhn hier ausgeflippt ist, sage ich einmal, das ist ja für mich völlig unverständlich.
Unverständlich und auch nicht einfach zu erklären, meint der Präsident der SVP vom Kanton Luzern.
Die Stadtpartei ist speziell. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass eben zum Beispiel eben der René Kuhn hier nicht allein war, sondern eben schon mehrere Personen, die offenbar diesen Stil gewählt haben.
Politik mit dem Zweihänder ist tatsächlich nicht nur am René Kuhn seine Spezialität. Zwar gibt es auch in der Stadt Luzern SVP gemässigte Leute, aber den Ton gern Scharfmacher an. Zum Beispiel im Stadtparlament mit Vorstössen zu der Drogenpolitik.
Haben Drögler und sonstige asoziale Menschen nach Meinung des Stadtrates das Anrecht, im Alters- und Pflegeheim eine 5-Sterne-Hotelbetreuung mit Einzelzimmer zu genießen, obwohl sie ihr gesamtes Leben auf Kosten und zulasten der Allgemeinheit lebten und diese nur bestahlen, raubten, Einbrüche begingen, Kinder anfixten und vom Sozialamt lebten?
Grundsätzlich scharf geschossen wird auch im Parteiblatt von der Stadt Luzerner SVP, öppe gegen einen speziellen SP-Parlamentarier. Der Sohn von tamilischen Asylsuchenden sei als Wirtschaftsflüchtling eingewandert, heisst es in diesem Blatt. Sein politischer Erfolg nach seiner Einbürgerung schaue er aber als, Zitat, Freifahrschein für seine Unverfrorenheiten an. Er sei mentalitätsmässig nicht angekommen und nur Schein integriert. Dass solche Töne dominieren, habe auch mit dem schnellen Wachsen der Partei zu tun, meint der Josef Kunz.
Sind die Unzufriedene nicht wahr, die zu uns kommen? Da hat es natürlich auch manchmal Leute dabei, die Karriere machen wollen, nicht wahr? Die natürlich das sehen bei der SVP. Wir haben einen Aufschwung gehabt. Wir sind vielleicht eher dringend zu einem Mandat gekommen, als bei einer anderen Partei. Und da ist natürlich schon die Gefahr bestanden, dass natürlich manchmal Leute hergekommen sind oder sich auch selber geführt haben, wo man nachher müssen die Überraschungen erleben, wie es das halt auch beim René Kuhn der Fall war.
Politisch gelohnt hat sich der Stil von der Stadt Luzerner SVP nicht. Die Partei hat bei den letzten Parlamentswahlen verloren. Und von allen Kandidaten für die Stadtregierung hat keinen so schlecht abgeschnitten wie der René Kuhn. Der Präsident der kantonalen SVP, der Josef Kunz, gibt darum der Stadtpartei einen Tipp.
Sachpolitik machen und nicht irgendwie Polemik und eben geschickt agieren, das ist wahrscheinlich der Stil, was es braucht.
Gesucht ist bei der Stadt Luzerner SVP jetzt also ein neuer Präsident, der den gemässigten Rekurs auch durchzieht und Scharfmacher in der Partei zurückbindet.
Jetzt ist er zwar gerade rausgefoult am Turnier zu Montreal, der Roger Federer. Aber das interessiert im Moment fast niemand. Schliesslich ist er frischbachener Vater von Zwillingen. 3 Wochen lang waren Federers in der Zürcher Privatklinik Hirslanden, ohne dass Paparazzi zum Schuss, sprich zu einer Foto gekommen wären. Und das trotz dem internationalen Medienaufgebot, das von verschiedenen Zürcher Spitälern auf der Lauer gelegen ist. Die Abschottung hat also geklappt. Der Michael Hiller erklärt, warum.
Wenn ein Weltstar Papi wird, dann sind auch die internationalen Medien nicht weit weg. Und wenn ein Schweizer Superstar Papi wird, dann ist die Schweizer Illustrierte in der ersten Reihe. Auch sie hat jemanden vor der Klinik postiert. Aber, betont Nick Niethammer, Chefredakteur der Schweizer Illustrierten, sie haben einfach darauf gewartet, ob der Roger Federer als Frischbachner Papa mal spontan vor dem Spitaleingang ein kurzes Statement für die Öffentlichkeit abgebe.
Wir haben jetzt nie versucht, sagen wir, auf irgendwelche Art und Weise zu Bildern zu kommen, auf eine illegale oder eine nicht konforme Art.
Andere sind da weniger zurückhaltend gewesen.
Also wir wissen von Journalisten, auch von internationalen Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, ins Gebäude reinzukommen. Das ist nicht ganz so schwierig in der Klinik hier zu landen. Umso erstaunlicher ist es und bewundernswert für Federer, dass eben keine Bilder rausgegangen sind und keine weiteren Informationen.
Nichts war es. Unter anderem darum, weil sich das Hirslanden gewöhnt ist, mit Promi-Patienten umzugehen. Im Fall Federer hat offenbar die ganze Belegschaft eine Vertraulichkeitserklärung unterschrieben und eingehalten. Und so das Paparazzi-Heer hingehalten. Die These, dass das so wahrscheinlich nur in der Schweiz möglich ist, bestätigt der Chefredakteur der Schweizer Illustrierten.
Man kennt so Fälle in England, auch in Deutschland, in den USA, wo eine Horde von Presseleuten durchaus auch mal zu illegalen Mitteln greift. Also man verkleidet sich als Arzt, man chartert einen Helikopter und fliegt über ein Gebäude und versucht vielleicht ein Bild zu erhaschen, wo jemand im Innenhof oder auf einem Balkon steht. Das hat es alles schon gegeben. Das ist da meines Wissens so extrem gar nicht versucht worden, weil einfach alle so dicht gehalten haben, dass selbst erfahrene Paparazzi da nicht zum Schuss gekommen sind.
Die Mirka und der Roger mit den beiden Kleinen auf dem Arm, auf dem Balkon. So ein Bild hätte die einschlägige Presse liebend gern gehabt. Und die Schweizer Illustrierten hätte am liebsten Exklusivbilder gehabt und hätte auch nicht wenig gezahlt dafür. Wie seinerzeit an der Federer Hochzeit, wo sie vom Ehepaar Federer die Exklusivrechte bekommen hat.
Natürlich hätte man die Bilder wahnsinnig gerne zeigen. Ich sage Ihnen auch warum. Weil das Interesse am Roger Federer bei den Schweizer Illustrierten Leserinnen und Lesern immens gross ist. Also auch Kolleginnen und Kollegen, die schon viele Jahre hier arbeiten, sagen, das hätten sie eigentlich noch nie erlebt.
Das zeigt sich auch in den Kioskverkäufen der Schweizer Illustrierten. Heft mit dem Roger auf dem Titel verkaufen sich am besten. Aber eben, Federers haben es das mal anders wollen. Und es ist gelungen.
Vom Glamour in den Hochglanzpostillen jetzt zu einer der unangenehmeren Seiten des Lebens, zum Ködersack und seinem stinkigen Inhalt. Die Ködersäcke der Tessinerinnen und Tessiner die werden seit Anfangswoche in der neuen zentralen Kehrichtverbrünnungsanlage ihrer Magadino-Ebene verbrannt. Problem gelöst, könnte man meinen. Weit gefällt. Weiter weg von den Öfen, das Goldrerio, ganz am Südzipfel vom Kanton Tessin, ist nichts mit Aufschnaufen. Dort lagert nämlich gäng noch tonnenweise Köder und der stinkt vor sich her und die Leute rundherum leiden weiter. Obwohl der Köder zumindest optisch gut getarnet ist, Hans-Peter Gschwend.
Sie heissen Ecoballe und sie sehen aus wie siliertes Heu, die straff mit Plastikfolien umwickelten Heubauen, die auf Felder und Höfen gestapelt sind. Aber mit Ökologie haben sie herzlich wenig zu tun. Und sie duften nicht nach Heu, im Gegenteil, sie stinken gräulich. In diesen beim 2'500 Seelendorf Goldrerio im Südtessin super gestapelten Plastikballen modert die Presse den Abfall. Und besonders in diesen heissen Sommertagen verbreitet sich der Gestank über die ganze Umgebung. Eine unerträgliche Situation, aber für alles findet man eine Lösung. Die kantonale Abfallbehörde hat in Italien Geruchvernichtungskanonen bestellt. Eine Art grosse Desodorantspray. Seit dem Montag sprühen die Maschinen einen Aerosolvorhang um die stinkende Deponie und die winzigen Chemietröpfchen sollen den Geruch auf eine unschädliche Art neutralisieren. Also, auch im Mendrisiotto sollte man ohne Ekel aufatmen. Das Abfallproblem ist gelöst. Schliesslich kommen die Maschinen aus Italien, wo man Erfahrung hat mit stinkenden Abfallbergen. Am Morgen nach dem ersten Einsatz haben sich allerdings Einwohner von Goldrerio die Augen gerieben. Nicht wegen Müdigkeit, sondern weil sie gebrannt haben. Jetzt, sagen sie, stinkt es nicht nur nach wie vor nach Abfall, jetzt belästigt es auch noch die Gestankvernichtungschemie. Abwarten, sagen die Behörden. Die Chemie ist ungefährlich und die Wirkung kommt nicht von einer Nacht auf die andere. Skeptisch ist allerdings auch der Chef vom Technischen Dienst der Nachbargemeinde Novazzano. Jetzt stinkt es nämlich auch auf dem seinem Werkhof. Und skeptisch muss man sein, wenn man weiss, dass die Geruchvernichtungskanonen noch lange funktionieren müssten. Denn aus technischen Gründen wird nach wie vor der Abfall vom ganzen Kanton zuerst verpackt in Deponie im Mendrisiotto transportiert, ganz im Süden vom Kanton, und erst sukzessive von dort, nördlich von Monte Ceneri, in Abfallverbrennungsofen in der Magadino-Ebene.
Baumgartnerhaus. Das ist nicht etwa ein Haus in einer Obstplantage, sondern eine Spezialität der Stadt Basel. Und für alle außerhalb von Basel hier die Erklärung. Die rund 300 Mietshäuser hat der Immobilienunternehmer Wilhelm Baumgartner in den 20er und 30er Jahren vom letzten Jahrhundert gebaut. Fast alle stehen auch heute noch und prägen das Bild der Stadt Basel. Die Häuser werden gepflegt und sind beliebt. Jetzt wollen ein paar Architekten nach ihrem Vorbild neue Mehrfamilienhäuser bauen. Die Baumgartner-Häuser faszinieren also auch nach 80 Jahren noch. Christoph Ratz.
Eins der rund 300 Basler Baumgartner-Häuser steht im Westen der Stadt, im St. Johann-Quartier. Hier wohnt im ersten Stock die Ortrud Biersack. Vor 10 Jahren ist sie aus der süddeutschen Nachbarschaft auf Basel gekommen und die Baumgartner-Häuser sind ihr bald ein Begriff geworden.
Wenn ich dann eingeladen war bei einer Freundin oder so, die damals in einer Baumgartner-Wohnung gewohnt hat, dann fand ich das immer sehr stilvoll.
Wo sie selber die Gelegenheit bekommen hat, eine Dreizimmerwohnung in so einem Haus zu mieten, haben sie ihre die hohen Räume angetan. Und besonders die Art, wie die Architekten seinerzeit mit Licht geschafft haben. Zwischen 2 Zimmern eine Flügeltüre mit geschliffenen Glasscheiben und besonders hohe Fenster zur Strasse und zum Innenhof hin.
Ich finde jetzt mit diesen grossen Fenstern hat man einfach wirklich mehr Licht und Luft reingelassen. Und ich finde das eigentlich für die damalige Zeit ein sehr modernes Element.
Und ebenso, dass die Wohnungen für ihre Entstehungszeit einen recht grossen Balkon haben, erklärt Ortrud Biersack. Helle, hohe Räume, der grosse, französisch prägte Balkon, die Merkmale sind auch für den Architekt Marco Zünd ein Grund, warum die Baumgartnerhäuser von Anfang an begehrt gewesen sind. Der Marco Zünd hat mit 2 Autorinnen in einem Buch die Geschichte der Baumgartnerhäuser aufgeschafft und aufgezeigt, wie der Unternehmer Wilhelm Baumgartner 3 Sachen glücklich hat können miteinander vereinen. Erstens, dass es in den 30er Jahren trotz der Weltwirtschaftskrise als wie mehr Angestellte und Beamte gegeben hat.
Wo sich haben können so ein bisschen mehr leisten. Und für die hat es ein bisschen mehr Bürgerlichkeit gebraucht. Und das hat er natürlich stilistisch sehr gut können umsetzen. Also für die Klientel, die nicht ganz einfach nur eine Wohnung gebraucht hat, sondern auch ein bisschen wollte repräsentieren, können etwas zur Verfügung stellen. Das war eigentlich wirklich im rechten Moment am richtigen Ort gewesen, vermutlich.
Zweitens hat der Wilhelm Baumgartner auch ökonomisch geschickt geschafft. Hat dank Beziehungen in Hohe Basler Kreis grosse Grundstücke dort können kaufen und gerade zielenweise bebauen, wo die Stadt über ihre bisherigen Grenzen hat wollen rauswachsen. Er hat auch geschaut, dass er den Preis für die Handwerker tief halten kann. Als drittes hat der Wilhelm Baumgartner dank der Arbeit von seinen Architekten seinen Häusern aussen ein Gesicht gegeben, wo ähnlich, aber nicht ganz gleich gewesen ist.
Dass man versucht hat, verschiedene Typen, die nötig sind, um verschiedene grosse Wohnungen zu generieren, zusammenzubinden über ein einheitliches Fassadenmuster, ein Fassadenbild. Das ist auch die grosse Leistung.
Ein Fassadenbild, wo der Marco Zünd auch feine Anspielungen an süddeutschen Barock drin findet. Insgesamt kann er nachvollziehen, dass heutige Architekten auf diesem Muster aufbauen, um neue Baumgartnerhäuser zu erstellen.
Ich finde die Häuser auch faszinierend. Einfach aus dem Grund vielleicht, weil sie für den damaligen Stand oder für den damaligen Stand vom Wohnungsbau extrem wichtig sind.
Und findet es insgesamt auch einen Grund zum Schmunzeln, dass zu diesem erfolgreichen baslerischen Hauskonzept die französische Liebe zu grosszügigen Balkon und der hoch südbadischen Fassadenbarock ebenfalls beitragen haben.
Zum Schluss jetzt noch von Basel in die Ostschweiz. Es ist der Aufreger im Kanton Thurgau und das seit Wochen. Und zwar viel mehr als die Schweinegrippe oder die Wirtschaftskrise. Es sind Orts- und Flurnamen, die umgeschrieben werden. Statt Hochdeutsch sollen sie wieder auf Mundart geschrieben werden. Und im waschechten Thurgauer Dialekt tönt es so.
Ropel statt Rotbühl, Hora statt Horein oder Bleiche statt Bleiche.
Die Leserbriefspalten sind voll, das Thema wird Thurgauer Volk sehr auf. So fest, dass der Regierungsrat jetzt die Notbremse gezogen hat. Roland Wermelinger.
Sie schreiben Leerlauf, Dialekt, Unsinn, Schildbürgerstreich. Und ein Leserbriefschreiber ruft sogar zum Boykott von Thurgauer Landkarten auf dass der Kartenumsatz zusammenbreche und man die alten Orts- und Flurnamen wieder übernimmt. Was ist da passiert? Die Thurgauer Regierung hat sich schon vor ein Haufen Jahren volkstümlich gegeben und hat darum die Flurnamen, die man einmal eingedeutscht hat, wieder in ursprünglichen Zustand bringen lassen. Guggenhürli statt Guggenhürli und Kremslenholz statt Kremslenholz. Die Arbeit ist eigentlich schon fast abgeschlossen. Nur noch ein paar hundert von über 10'000 solchen Namen müssten von den Wissenschaftlern umgeschrieben werden. Der Widerstand ist spät gekommen, aber dann dafür heftig. Vor allem fürchten die Gegner ein heilloses Durcheinander, wenn man auf den Karten und Navigationsgeräten plötzlich das Zeug nicht mehr findet. Notrufdienste haben auch aufbegehrt und Verzögerungen bei Rettungsdiensten nicht ausschliessen wollen. Und ein Haufen Leute verstehen die neuen alten Mundartausdrücke schlicht nicht mehr, weil sie einem Dialekt entnommen sind, wo man im Thurgau vor Jahrhunderten geschwätzt hat und heute nur noch Worthistoriker und andere Gelehrte deuten können. Noch vor ein paar Tagen hat sich die Thurgauer Regierung geweigert, die schweizweit einmalige Aktion wieder abzubrechen. Aber dann hat die geballte Ladung Kritik, die schon den ganzen Sommer durchdauert, gleich noch ihre Wirkung gezeigt und jetzt wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die soll ein Jahr lang prüfen, was dort zu machen wäre. Entweder bleibt dann Rotbühl Rotbühl oder es wird halt gleich zum Ropel.
Egal, wie es bei diesem Namensstreit im Thurgau weitergeht, diese Sendung heisst auch weiterhin «Regional Diagonal». Morgen um 4 Uhr ab 5 Uhr auf der DRS Musikwelle gibt es Wiederholung oder besucht uns doch auf dem Internet unter drs.ch. Verantwortlich heute Erik Send, am Mikrofon Miriam Breu.
«Regional Diagonal» Die Woche quer durch die Schweiz.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.